Ja, wir haben uns im Vorstand Gedanken gemacht, was machen wir zum Oasentag, was könnte dran sein. Ich weiß gar nicht, wessen Idee das jetzt gewesen ist, aber wir haben gesagt, wir beschäftigen uns nochmal mit einem Kerntext, das, was uns eigentlich als Oasenleute im Blut steckt und was ein Bibelwort ist, was uns eigentlich schon von Anfang an der Arbeit der Oasen beschäftigt hat und was im Zusammenhang mit dem Gottesdienst steht. Und das ist Offenbarung 4, Vers 2 bis 5, 14. Und ich möchte quasi dieses Wort mal von zwei oder von drei Seiten genauer genommen betrachten. Einmal aus der Sicht nämlich des Alten Testamentes und aus der Sicht des Apostel Paulus, mit dem ich auch einsteigen werde. Ich habe für euch alle, ich habe 20 Exemplare mit und habe gerade gesehen, ohne dass ich es wusste, wir sind glaube ich genau 20, sodass sich jeder ein Blättchen nehmen darf. Wer zu spät kommt, kriegt eben keins, der kann es ja später das dann noch kopieren oder verschickt bekommen. Und hier habe ich einmal eine kleine, sagen wir mal, Synopse zum Gottesdienst gemacht. Man kann den Gottesdienst einmal zusammenschauen aus drei Kerntexten, biblischen Kerntexten her und damit auch mal nochmal einen ganz anderen Zugang dazu gewinnen, zu dem, was uns als Oase ganz besonders wichtig und am Herzen liegt, nämlich auch der Gottesdienst. Den feiern wir jeden Tag auf den Oase-Auszeiten. Und dann habe ich mir fünf Impulsfragen überlegt dazu, die kann man dann in den Kleingruppen bearbeiten, wenn man will. Und man kann sich auch neue Fragen dazu ausdenken. Ich gebe aber erstmal das herum, eins lasse ich mal hier. Und jeder möge sich ein Blatt wegnehmen. Man muss es allerdings jetzt noch nicht durchlesen, man kann es dann so direkt machen. Ich lese und zitiere erst einmal, damit möchte ich mal einsteigen, ein Vers aus dem Römerbrief. Und da heißt es im Kapitel 9, zu Gottes Weg mit Israel, da schreibt Paulus: Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Was der Apostel Paulus hier in dem Vers 4 beschreibt, nämlich dass Israel die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz und die Verheißung und eben der Gottesdienst, das ist jene Wurzel, die uns trägt. Manchmal wird das missverständlich Israel selbst bezeichnet, aber wer das richtig liest in den weiterfolgenden Versen, wird bemerken, genau das ist die Wurzel, die Paulus meint, nicht Israel selbst. Denn Israel selbst ist ja auch getragen und Israel selbst ist der Ölbaum mit diesen Zweigen. Die Wurzel, aus der der Ölbaum allerdings wächst, ist eben jenes Handeln Gottes an Israel und jenes Geschenk, das Gott Israel und auch mit Jesus dann uns macht. Da heißt es nämlich, wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Und diese Wurzel, die auch uns trägt, ist eben die Offenbarung Gottes an Israel, die Gotteskindschaft. Die Wirklichkeit dieser Welt ist und war schon immer bedrückend und die Gemeinde Gottes liegt mit ihr im Widerstreit. Man kann es so sagen. Als einer, der das am bedrückendsten erfahren hat, ist natürlich der, der das letzte Buch der Bibel geschrieben hat, Johannes selbst. Johannes ist ja eine ganz wunderbare Person, eine ganz besondere Person. Er gehört zum engsten Kreis. Der Kreis und die Bindung zu Jesus, seine Beziehung zu ihm war so eng, dass er als einziger, man kann sagen, von den Jüngern am Kreuz stehen blieb mit Maria und seiner Mutter und seiner Tante, die Tante und der Tante Jesu. Und er, man kann wohl sagen, war in besonderer Weise traurig. Er war der Letzte, der sozusagen übrig geblieben ist. Und wie es eben so ist, er ist auch der Letzte, der von den Aposteln übrig blieb. Vermutlich war Johannes, als die Kreuzigung geschah, noch sehr jung. Und er hat nach der kirchlichen Überlieferung sein Martyrium sogar überlebt. Er wurde vor den Toren Roms in siedendes Öl getaucht, hat das überlebt und konnte nicht zum zweiten Mal zu Tode verurteilt werden und wurde daraufhin auf die Insel Patmos verbannt. Alle Apostel sind gestorben. Die Gemeinde Gottes ist zerstreut. Wir schreiben ungefähr das Jahr 100 nach Christus, 70 Jahre nach der Kreuzigung. Johannes, man kann sich bestimmt vorstellen, am letzten Zipfel der Welt, er muss aufpassen, dass er nicht in eine depressive Phase fällt. Patmos ist zwar ganz schön, wer schon mal da war, 14 Tage, 3 Wochen hält man es aus, vielleicht auch ein halbes Jahr, aber dann die Insel doch etwas eng. Und es ist doch etwas sozusagen begrenzt, die Welt, die Lebenswelt. Johannes ist sehr eingeschränkt. Man merkt, er kommt dort nicht mehr fort. Und in dieser Situation kann man sich vorstellen, dass er schon sehr traurig wird und auch fragend ist, wie geht es überhaupt weiter? Ja? Ich, der Letzte der Apostel, der Letzte, der das noch bezeugen kann, ist noch da, Jesus aber noch nicht. Wie ist denn Gottes Plan mit dieser Welt? Sicher hat Johannes gewusst, dass noch nicht jede Sprache und nicht jeder Stamm von Jesus erfahren hat, aber wie soll das gehen? Er ist an einem Ort gebunden, wo es nun gar nicht weitergeht. Und scheinbar ist es so, als würde er seinen Auftrag und seiner Berufung gar nicht mehr nachkommen können. Er scheint sozusagen so richtig gelähmt zu sein von den äußeren Umständen. Und das kann man sich vorstellen, das macht diesen Mann, selbst wenn er doch gebrechlich ist, innerlich auch ein bisschen mürbe. Vermutlich haben genau das seine römischen Richter auch beabsichtigt mit ihm. Und in dieser Situation auf Patmos, wenn es denn so ist, dass Johannes auch der Autor ist, davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, bekommt er einen Blick geschenkt in die Herrlichkeit Gottes, in das innere Wesen Gottes. Und dieser Blick ist doch ganz bemerkenswert. Und das findet man hier, nämlich in Offenbarung 4, ich habe das hier abgezogen, in der letzten Spalte. Dieses Wort ist ein zentrales Trostwort der frühen Gemeinde dann geworden, weil dieses Wort so zentral wird, oder so zentral, also es ist so zentral, ich muss es anders sagen, dass dieses Wort quasi zur Liturgie geworden ist. Oder man kann es auch so sagen, dieses Wort ist quasi schon ein Gottesdienstkonzept, quasi ein Ablauf. Ich habe das sozusagen mal mit den Pfeilen dahinter verdeutlicht, denn dieses Wort gliedert sich schon durch den Lobpreis, der immer am Ende eines jeden Abschnittes zum Tragen kommt. Es leitet sich aus diesem Abschnitt, Offenbarung 4 bis 5, sowas wie ein christlicher Gottesdienst ab. Israel kannte das. Die Situation Israels ist ebenfalls immer mit einer Auseinandersetzung verbunden. Johannes, selbst ergriffen vom Geist Gottes, wird jetzt hineingestellt in Gottes Plan und Absichten. Er wird sozusagen wieder getröstet in diesem Sinn. Und wo findet Israel Trost? Was ist der Trost Israels? Und was haben die Jünger erlebt? Wie hat das Jesus gemacht mit ihnen? Ja, da heißt es immer dann in Johannes, er offenbarte ihnen seine Herrlichkeit und die Jünger glaubten. Er offenbarte ihnen seine Herrlichkeit. Und was ist damit gemeint? Gott offenbart seine Herrlichkeit und sein Volk glaubt. Das aber geschieht, dass ihr glaubt. Und so eine Stärkung, die Jesus seinen Jüngern immer wieder zuteil kommen ließ, gerade dann, wenn sie meinten, also wie kann das alles noch werden oder wie geht das überhaupt weiter? um die geht es. Sowas erfährt er wieder. Wenn wir immer wieder lesen, in der Johannes schreibt das manchmal so in sein Evangelium oder auch anderen, Jesus offenbart ihn seine Herrlichkeit. Was hat er gemacht? Das wissen wir leider nicht. Er hat es ihnen gezeigt. Aber hier können wir sehen, bei Johannes, vermutlich ist es so etwas, hier sehen sie es wieder. Johannes sieht die Herrlichkeit. Und er kann wieder glauben. Das ist die Stärkung, die die Jünger alle Tage brauchen. Das ist im Prinzip das Oase-Erlebnis. Ja, das ist gewiss, das ist die Wahrheit. Ich bin nicht auf verlorenen Posten irgendwo, sondern Gott sitzt im Regiment. Er führt. Er zeigt Johannes seine Herrlichkeit. Und Johannes schreibt es dann auch in seinem Evangelium, ich schreibe das, damit ihr glaubt. Und diese Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, die zieht sich durch die Geschichte. Wenn es einen Trost für Israel gibt, dann den, dass es eine Herrlichkeit Gottes gibt. Und dass Gott seine Herrlichkeit nicht für sich behält, sondern sie tatsächlich zeigt. Das waren die Highlights. Und aus diesem, nur aus diesem Grund, gibt es auch Gottesdienst. Denn Gottesdienst heißt, er offenbart seine Herrlichkeit. Und darum ist das die Wurzel, die trägt, denn das ist die Wahrheit. Gottesdienst ist die Wahrheit. Gottesdienst wird nicht gemacht, das ist keine menschliche sozusagen Inszenierung, sondern Gottesdienst ist die einzige Wahrheit, die tröstet und die Israel in dem Glauben tatsächlich auch wirklich gewiss macht. Es geht nicht bloß um einen vagen Glauben, ein für möglich halten, dass Gott alles dieses tun kann oder getan hat, sondern es ist die innere Gewissheit tatsächlich. Der Trost, es ist so. Gott sei Lob und Dank. Johannes wird vom Geist Gottes ergriffen, um hineingestellt zu werden in die Weite der Gedanken Gottes angesichts der äußeren Bedrängnisse dieser Gemeinde. Ich habe schon gesagt, es war eine feindliche Umwelt. Johannes ist der Letzte. Und er kommt mit einer, jedenfalls die Gemeinde, mit einer sehr missverständlichen Botschaft. Die Botschaft wird nicht erst in heutigen Tagen missverstanden, sondern sie ist immer schon missverstanden. Sind die Christen denn Sadisten? Wie können sie denn das schlimmste Mittel der Hinrichtung zum Gegenstand ihrer Verehrung oder zum Mittelpunkt ihres Glaubens machen? Das ist doch kein Glaube, das ist eine Krankheit. Und das ist kein Glaube, wenn das ist höchstens ein Aberglaube. Von Glauben haben die Römer viel verstanden. Also sie hatten ein weites Herz für Glauben. Aber das war eben gerade Atheismus. Das ist zum ersten Mal der Vorwurf, den die Römer den Christen bringen. Die sind nicht gläubig an den Göttern. Die sind wahrlich nicht gläubig an den Göttern. Das sind alles Atheisten. Das können die nicht verstehen. Ein Gekreuzigter im Mittelpunkt. Und die frühe Gemeinde musste sich immer wieder damit auseinandersetzen. Es ist gar nicht verwunderlich, dass sie dann oft auch das Herz genommen haben als Symbol. Auch um ein bisschen dem zu entgehen, was Liebe meint. Aber das Liebe, dass ein Herz mit dem Kreuz verbunden sein kann, das ist für sie ganz schwer. Ärger haben sie damit und sie kommen auch, die Botschaft können sie nicht vernünftig erklären. Der Kirchenvater Cyprian kann noch sagen, credo quia absurdum est, ich glaube es, weil es absurd ist. Na, da hat man ihn schallend ausgelacht. Und er sagt, ich kann es euch nicht in euren Kategorien erklären, das versteht ihr einfach nicht. Und Paulus kann auch sagen, der geistliche Mensch vernimmt nichts. Und ich höre noch Gottfried Tröger zu mir sagen, als ich ihm ähnlich ungläubig in Großhartmannsdorf das an den Kopf warf, als kleiner Steppke. Und da sagt er, Feig, das kann man nur durch den Heiligen Geist verstehen. Das war ja noch schlimmer, diese Antwort. Ja. Also, das war der letzte Tag in der Kirche für mich gewesen damals. Ne? Weil ich wusste, welchen Zugang soll ich jetzt bekommen? Ja? Also wie kriege ich das mal gewusst? Ne? Und da sagt er, ich bete, dass du mal bekommst. Ja, seht ihr, sein Gebet ist tatsächlich erhört worden. Also, so ging es aber auch Johannes. Das ist ein Problem mit der Botschaft. Die stößt einfach formal schon an. Die ist nicht ästhetisch total schön gleichförmig in die menschliche Sache. Er wird ergriffen vom Geist Gottes und wird hineingestellt in die Weite der Gedanken Gottes. Und wir denken, ähnlich wie Johannes heute, in Problemen. Und das ist ein typisch, auch ganz ausgeprägtes römisches und neuzeitliches Paradigma. Das ist schon immer so gewesen, dass wir ständig in Problemen denken. Das Problem beim problemorientierten Denken ist, dass es uns in die Depression treibt. Es ergibt sich nämlich immer die Frage nach dem Zweifel, wird es denn so sein, wie wird es denn werden und ob überhaupt und kann es denn gehen? Also es begleitet uns richtig gehen, in dem Denken haben wir. Und immer wieder führt es uns hinein, stringent, es führt uns stringent hinein in unsere Grenzen. Und macht uns immer wieder klar, welche Schwierigkeiten es gibt, aber es führt nicht hinaus in die Weite, es führt immer wieder zu auf Grenzen. Ja, das hat schon der große Immanuel Kant erkannt und hat immer wieder gesagt, ja, die Grenze der praktischen Vernunft liegt eben da drin. Also die Vernunft hat eben auch ihre Grenze und das ist auch ein Problem. Ja. Also am Ende, auch Johannes, er sitzt da mit einem Problem und denkt auch in dem Problem. Der Geist Gottes aber führt hinaus, sein Denken bewegt sich eben nicht in Problemen. Das ist das andere. Der Geist Gottes bewegt sich nicht problemorientiert. Er kennt keine Begrenzung. Er ist Klarheit. Er ist Weisheit. Er ist Kraft, Rat. Ja, er ist Verstand. Und jetzt würde ich das Wort Logos sagen, wenn ich Grieche wäre. Und das würde das Gleiche bedeuten wie Vernunft. Er ist Wort. Er ist überhaupt das einzig Vernünftige, was es gibt. Probleme sind unvernünftig, wenn es Gott gibt. Probleme sind eine Sache der Sünde. Vernünftig ist die Lösung aus dem Geist Gottes in Klarheit, Weisheit, Kraft, Rat. In diesem Denken wird Johannes hineingestellt, in diese Klarheit und in diese Weisheit. Ja, warum ist das so? Denn wenn der Geist Gottes spricht, schafft er nämlich Wahrheit. Er gebietet und es steht da. Das kann Gott sogar mit Geschichte machen. Mit persönlichem Leben. Gottes Geist löst. Er löst. Gott schafft Heilstatsachen. Ja, wirkt Geschichte. Das ist die Wahrheit. Und das ist die einzig vernünftige Wahrheit. Und es ist die einzige Wahrheit dieser Welt, die am Ende Sinn macht. Und Sinn schafft, die in dem Sinn sogar hervorbringt. Ja, das ist der eigentliche Trost Israels. Das ist der eigentliche Trost Israels. Ein Beispiel, bevor wir hier noch weiter zur Offenbarung kommen. Johannes der Täufer ruft seinen Zeitgenossen zu. Und das ist erstaunlich. Ich bin erst vor kurzem über diese Bibelstelle gestoßen. Gott, liebe Leute, hätte Abraham aus Steinen Nachkommen schaffen können. Das heißt, Abraham denkt, naja, ich muss mit einer Frau schlafen, ich brauche Kinder und so weiter, Sarah, und es klappt alles nicht und alles Problem. Problemorientiert, ne? Und dann wisst ihr die Geschichte, kennt ihr. Der Glaube reicht gerade so bis zu Isaak. Johannes sagt, Gott wäre für Abraham sogar so weit gegangen, nochmal bei Adam anzufangen. Hast du nicht gelesen, wie Gott Adam gemacht hat? Was hätte Gott gehindert, bei Abraham noch einmal so anzufangen? Dazu reicht der Glaube Abrahams nicht aus. Das kann er einfach sich nicht denken. Weil er in seiner Zeit denkt und in seinen Problemen und in seinem Leben. Er sieht auf sich. Nicht? Also ganz menschlich sozusagen. Aber Johannes der Täufer sagt das und sagte, Gott schafft alles. Gott ist souveräner Herr der Geschichte und darum lernt die Geschichte und darum lernt die Gemeinde in Jesus ganz neu, sag ich mal, ihre Probleme dahingestellt zu lassen. Also, wir wissen alle die Geschichten. Sturm und so, Genezareth und wir sterben. Der Herr schläft, der lässt die Probleme dahingestellt sein. Ja?
Er schläft. Unbegreiflich. Erst einmal, wie man schlafen kann, wenn ins Wasser ins Gesicht schwappt. Zweitens mal, wenn es zur Schau und so weiter. Also eine unbegreifliche Geschichte. Und Jesus sagt als erstes, wieso, du glaubst denn nicht, woran liegt das Problem? Was ist das Problem? Er sagt nicht, hallo, Problem, siehst du nicht, mach die Augen auf, ne? Mach die Klopfen auf, siehst nicht, als solche blöden Fragen zu stellen. So. Also ich kann mir die Jünger richtig vorstellen. Aber Jesus denkt nicht so, er denkt nicht so, er denkt nicht so. Gott denkt nicht so, der Geist Gottes ist nicht in diesem Paradigma, wie wir denken. Es ist außerordentlich erlösend, außerordentlich tröstend. Also, die Gemeinde Jesu lernt, sich hineinzubegeben in die Lösungsansätze Gottes. Und darum kann Israel immer sagen, du aber bist dennoch. Du bist dennoch Israels Trost und Heil. Immer wieder, egal wo es sich befindet, kann Israel zu diesem dennoch finden. Wisst auch immer, was auch immer gerade äußeren Anschein nach da ist, kann Israel immer dennoch rufen. Und Johannes wird vom Geist in diese Weite geführt. Er sagte, alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Kapitel 4 der Offenbarung ist ein Kernkapitel des letzten Buches. Und das ist so, weil es kommen die Sendschreiben an diese Gemeinden, die sozusagen die Probleme der Gemeinden darstellen und auch wieder die Schwierigkeiten und die Defizite aufzeigen der Gemeinde. Und dann nach Kapitel 4 und 5 wird dann sozusagen die Geschichte quasi entrollt, mit dem Brechen der Siegel kommt etwas in Gang, was dann am Ende zu der vollkommenen Wiederherstellung führt. Und 4 und 5 ist das Scharnierkapitel, ist das Kernkapitel. Und man kann sagen, in diesem Kapitel liegt quasi all das begründet und hineingelegt, wo Johannes sonst sagt, er offenbarte ihnen seine Herrlichkeit. Und die Jünger glaubten an ihn. Und jetzt müssen wir mal, um das nochmal richtig zu erkennen, dass das so ist, zwei Rollen zurückschlagen. Das erste Mal, wo die Herrlichkeit Gottes uns begegnet und es Israel gewahr wird, ist der Sinai. Und das ist der erste Text, der hier steht, Mose 2, 19 bis 13. Und all diese drei Texte, die Begegnung am Sinai, der Gottesdienst am Tempel, das ist die eine Rolle rückwärts, und das ist sozusagen zwei Rolle rückwärts, und auch Offenbarung 4 handeln um den gleichen Sachverhalt. Es geht eigentlich um die gleiche Sache, nur zu unterschiedlichen Das erste Mal am Sinai, die Herrlichkeit Gottes. Interessant, diese letzte Vers, im Vers 20. Als alles Volk und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune, dem Rauschen des Berges, als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Das kennen wir auch irgendwoher, ne? Wenn Gott redet, reißen die Leute aus. Also wenn er wirklich redet. Also das stößt die Leute schon vor den Kopf hier. Und sie sagen, also rede du mit uns. Sie fliehen vor Gott. Und dann sagt Mose, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. So stand das Volk ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen Gott war. Scheinbar hat Mose keine. Da geht er rein und sagt, also passt auf, das alles, ne? Ihr braucht eigentlich keine, aber das ist geschehen, damit ihr Gott fürchtet, diese Herrlichkeit. Nicht? Die Erscheinung Gottes, damit sie glauben, das Volk flieht vor dem Reden Gottes, sie sind vollkommen verschreckt. Das Volk will, dass Mose mit Gott spricht, also bloß gut, dass wir Pfarrer haben. Der mag das regeln, Und dann kann man es uns ja sagen. Und dann haben immer wir noch das in der Hand, ob wir das denn annehmen oder nicht. Aber mit dem wollen wir erst einmal nichts zu tun. Wir wollen mit Gott eigentlich, das sagt das Volk, nichts zu tun haben. Wir können sonst sterben. Und das Volk hat eigentlich auch recht. Aber Mose weiß natürlich, weißt du, er geht rein ins Dunkel, ganz souverän, ne? Den zittern nicht die Knie. Warum? Gott kennt die Innenseite. Mose kennt die Innenseite Gottes. Das Volk, und das ist das Symbol natürlich, das ist der brüllende Löwe. Ne? Der Löwe brüllt, und wenn der Löwe brüllt, dann weißt du nicht, wo er steht. Wenn mal Löwe brüllt, der kann so brüllen, dass du nicht weißt, steht er vor dir, hinter dir, neben dir, oder ist er schon ganz nah, ist er ganz fern. Wie weit ist der weg? Ja? Das gehört mit zu seiner Jagdtechnik. Ja? Die wissen nicht, wo er zuschlägt und wo er kommt. Ja, so ist Gott, ne? Oh Mann, jetzt sind wir, Gott hat uns, wir können nicht weg, sie wollen weg, sie fliehen, was für ein törichtes Fliehen, als ob das was macht, ne? Aber so sind die Leute, ne? Sie rennen aus der Kirche, ne? Würde in der Kirche auch nichts passieren, ne? Es ist nicht mehr wie außerhalb, aber das ist für sie total erschreckend. Und Mose sagt, also passt auf, das ist nur geschehen, dass ihr sozusagen glaubt, dass Gott wirklich zu fürchten ist. Er ist real. Bei den Propheten ist das ja nicht anders. Wenn sie sprechen und predigen, rennen die Leute auch nicht in Scharen zu ihnen, sondern eher davon, weil sie wollen ja auch mit in Ruhe gelassen werden, also bleiben, ja. Sie wollen ihr's machen. Gott kann seinen Job machen, also wie im Hinduismus. Ne? Am besten so wie im Hinduismus das Konzept, wenn ein Gott seinen Job nicht macht, dann steigt er ab. Dann wird er irgendwann Mensch und irgendwann so vielleicht Schnecke. Da wird er Gott zur Schnecke gemacht. So. Und wenn eine Schnecke ordentlich lebt, dann kann die auch irgendwann mal als Inder geboren werden und hat dann die Chance, mal ein Priester zu werden. Und dann vielleicht auch mal Gott. Ja, das ist also, aber wenn sie ihren Job machen, also vielleicht so, aber souverän, dass ein Gott, der etwas beansprucht, der etwas von mir will, das ist ein bisschen unheimlich. Und auch Jesus verbrennt die Leute. Also sie wollen einen bestimmten Jesus, das kennen wir ja. Aber als dann Jesus sagt, also Freunde, wenn ihr mein Blut nicht schlürft, mein Fleisch nicht zerkaut, habt ihr kein Leben in euch. Ich bin dieses Brot. Da wird es vielen schlecht. Und sie gehen. 12 bleiben übrig. Das Ende der Jesusbewegung in Kapernaum. Wer mit mir in Israel war, kann sich erinnern. An die zwei Reden. Bergpredigt. Und dann unten die Rede von diesem. Ne? Auch Bergpredigt. Das ist keine leichte Sache. Mit den Worten, die dort geschrieben sind. Jeder Schüler erkennt, dass die Bergpredigt viel strenger ist wie das mosaische Gesetz. Also wenn ich die Schüler frage, was willst du lieber leben? Nach dem Mose oder nach dem Jesus? Da sagen die, natürlich nach dem Mose. Das ist für sie ganz klar. Das sagt doch jeder Jude. Also Jesus ist streng. Wer eine geschiedene heiratet, wer bloß anschaut, ne? Entscheideprüf und so weiter, also das ist Hammer. Mit denen Jesus kommt, vielleicht ist es nachträglich eingefügt. Das hat die Gemeinde dann schon. Das war ja gar nicht Jesus. Ne? Es gibt dann wieder Lösungsansätze, vielleicht finden Theologen wieder einen Dreh, um das sozusagen dort wieder zu entschärfen oder so. Aber wenn es so ist, wie es ist, ist das Hammer. Jesus verbreitet die Leute genauso. Chrysostomus reden, der Kirchenvater in Byzanz, die waren so hart, die konnten seine Pfarrer, also er war dort Bischof, ne? Seine Pfarrer konnten den nicht ertragen. Weil er gesagt hat, also hier, Freunde, wie ist das mit der Liebe zu den Armen und so weiter? Und Und der hat den Einfachsgehalt gekürzt.
Damit waren die Pfarrer nicht einverstanden.
Und am Ende ist er zu Tode marschiert. Nietzsche ist ebenfalls darüber entsetzt, über das, was Jesus sagt. Ne? Und sagt also, das will ich nicht hören. Ich will ja gar nichts Himmelreich, ich will das Erdenreich. Ne? Also die ganze Richtung stimmt mir nicht. Das hier ist ganz was Schlimmes. Das ist die schlimmste Rede, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gibt. Sie ist scharf, intolerant, übelste Sorte und vertröstet auf etwas, was völlig ungewiss ist. Wir wollen das Erdenreich, nicht das Himmelreich. Die ganze Richtung stimmt nicht. Nietzsche greift dort eine Meinung auf, die heute viele vertreten. Also er ist sozusagen der Prophet, also oder die, der Menschentyp, der ist bis seiner Zeit ein bisschen voraus, der heute eigentlich so gang und gäbe ist. Sie kommen mit diesem Jesus auch nicht zurecht. Mose sagt, fürchtet euch nicht. Erkennt die sanfte Innenseite. Vor kurzem ein Zettelchen. Mein Kind darf nicht am Schulgottesdienst teilnehmen. Ausrufezeichen. Also nicht, ich habe gar nicht abgefragt, wer nicht darf. Ich habe bloß abgefragt, wer darf. Ne? So. Und ich bekomme von 500 Schülern des Lessing-Gymnasiums drei davon waren dieser Natur. Darf nicht.
Es könnte was Schlimmes passieren.
Drei von denen, die nicht durften, also zwei von den dreien, die nicht durften, waren trotzdem da. Israel wird am Sinai eben nicht nur, und das ist jetzt also auch ganz, ganz wichtig, die Gebote und das Gesetz gegeben, sondern Israel wird am Sinai, und das ist viel ausgeprägter, der Gottesdienst geschenkt. Also, das ist die Wurzel, von der Paulus in Römer 9 spricht. Er sagt also, ihnen gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißung. Das ist die Wurzel. Man kann sagen, alles zusammengefasst. Israel wird getragen durch den Gottesdienst. Ja, letztlich ja, wird die ganze Welt getragen von Gottesdienst, der Israel gegeben ist. Israel trägt nicht die Kirche oder die Welt. Sie sind aber die Ersten, denen das offenbart wird. Was auch Johannes dann sieht. Es ist im Prinzip immer wieder das Gleiche, was die Bibel uns nahebringt, erzählt. Es ist nie was neu. Und es ist auch für Johannes nicht neu. Es ist eigentlich eine Erinnerung an die Sachen, die er eigentlich auch schon kennt. Schon immer weiß. Auch bis hinein in die Symbolik. Das hat er schon als jüdischer Junge gelernt. Und bis hinein in die Worte mit den, wie sich Gott darstellt. Das kennt er aus dem Propheten Hesekiel. Es kennt er aus dem Propheten Jesaja. Er kennt das aus Daniel. Er weiß das auch von Jesus. Israel trägt nicht die Kirche. Er kennt es auch, dieses Licht vom Tabor. Und damit verbindet sich sozusagen die Begriffe Löwe und Lamm. Mit dem Zelt der Begegnung und dem Tempel in Israel selbst. Gott ist ein brüllender Löwe. Das ist die äußere Erscheinung. Ein brüllender Löwe. Aber die Innenseite Gottes, ist das für uns geopferte Lamm. Das ist das innere Wesen Gottes in seiner Liebe für uns. Und jetzt einen zweiten Sprung zurück zur Einweihung des Tempels. Da geschieht im Prinzip das, was Johannes nochmal sieht, dann in Jerusalem. Was am Sinai passiert ist, passiert ebenfalls in gleicher Weise am Tempel in Jerusalem. 38.000 Personen dienen am Tempel. Also reichlich die Hälfte der Einwohner von Blauen wäre das. So. 38 Personen. 24.000 Dombauhütte. 24.000, die jetzt ständig am Bauen sind. Kirchenbaubrigade. Das ist ein richtiger Bauhof. 6.000 Seelsorger. Ordnungs- und Begrüßungsdienst. 4.000 Leute Chor. Das bedeutet, täglich war da ein Chor von mindestens 500 Sängern da. Täglich. Also die konnten sich ab, hatten ja Schicht. Ne? Und die hatten nichts weiter zu tun, als für Seelsorge, für Chor, für Bau, für alles zu sorgen. Das war sozusagen finanziert durch 10% der Steuern. Wir haben einen Steuersatz von, was weiß ich, 50%, 45%, was weiß ich wie viel. Ne? Die 10%, dann haben wir was Anständiges damit gemacht. Also, die 10% waren für die Leviten und die haben auch nicht alle 10% bekommen von denen, aber das war gewaltig. Und da wurde täglich und ständig vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang Gottesdienst gefeiert. Oder besser, in den gegebenen Gottesdienst eingestimmt. Der Lobpreis des Tempels, der tönt durch die Generationen und die Völker dieser Welt. Darum reden wir auch Hebräisch, wenn wir Gott preisen, indem wir Halleluja sagen. Dieses Halleluja tönt durch die Zeiten. Es kommt vom Tempel. Vom Tempel bis in den letzten Zipfel dieser Erde. Ich glaube, jeder Mensch weiß, was Halleluja bedeutet auf der ganzen Welt. Und hier zog es die Pilger hin, mindestens dreimal im Jahr. Und hier lag auch der Trost Israels. Wenn wir das lesen, immer wieder zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Ich will lieber die Tür hüten, also den letzten Dienst, den geringsten Dienst tun an meines Gotteshaus, als wohnen in der gottlosen Hütte. Was für eine Sehnsucht verbindet sich da mit dem Tempel? Und Offenbarung 4 zeigt jetzt diese göttliche Innenseite, die sich Johannes offenbart ist, mit dem Befehl, das für die Gemeinde Gottes aufzuschreiben. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein, Jaspis und Sarder, wie ein Regenbogen war, um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Die erste Gestalt war gleich einem Löwen, die zweite gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen. Sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen dann diesen bekannten Lobpreis, der ja schon aus Jesaja 6 bekannt ist. Die Herrlichkeit Gottes. Ich will hier gar nichts über die einzelnen Symbole Farben sagen, das ist hinreichend ausgedeutet worden und überall steht, überall geschrieben, nicht? Also Liebe, Leben, die ganze Schöpfung, Weisheit und Macht wird hier ausgedrückt in Bildworten der menschlichen Sprache, die über das natürlich nur sozusagen nur andeuten kann, damit wir uns in etwa etwas vorstellen können, was er hier im Blick hat. Also, das hier ist die Beschreibung mit diesen Gestalten des salomonischen Tempels. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Einer hat es nachgebaut. Im Vogtland gibt es natürlich Leute, die bauen sowas. ein Blick in den salomonischen Tempel. Wie die Cherubim genau aussahen, wissen wir nicht mehr. Aber der salomonische Tempel war vollkommen mit Gold überzogen. Es war so viel Gold da drin und der andere dann auch noch, dass als man den Tempel schliff, der Goldpreis um die Hälfte sank. Ja. Das ist ein Blick ins Allerheiligste. Ob die Cherubim vier Beine haben oder zwei, das ist alles nicht ganz klar. Jedenfalls sind es die Gestalten da drin. Das wissen wir nicht mehr aus dem salomonischen Tempel. 1. Könige 6 ist das beschrieben. Und hier bezieht Israel den Trost her. Das ist Israel zum Trost geschenkt. Und hier stimmt Israel ein in den Lobpreis des Tempels oder des Thrones Gottes. Das ist der Thron Gottes, quasi das Abbild dessen oder das schattenhafte Abbild, aber für Israel nicht nur Abbild, sondern die Gegenwart, die Vergegenwärtigung dessen, was die Wahrheit ist, nämlich, dass Gott auf dem Thron sitzt und regiert. Israel kann nur einstimmen in das, was ihnen gegeben ist. Sie können sich das ja selbst nicht ausdenken. Und darum ist ihnen am Sinai in spezieller Weise eben der Gottesdienst und die Liturgie zu allen kirchlichen, also zu allen israelischen Festen, im genauesten bis ins Detail, ja sogar bis in die Gestaltung, die Architektur hinein vorgeschrieben. Der Lobpreis des Tempels ist aus dem Geist und aus der Wahrheit. Der kommt von oben. Der Lobpreis geht nicht vom Volk aus, sondern er geht auf das Volk über. Denn das Erste, was sie lobend sagen, die Ersten, die das so sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, also Kadosh, 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 Adonai Sevaot. Ne? Das kommt vom Thron Gottes selbst. Das kommt nicht vom Volk. Die Macht geht nicht vom Volke aus, ne? Die Macht geht von Gott aus. Das hat die griechische Verfassung gesagt. Immer noch. Also, die Macht geht von Gott aus. Das ist, glaube ich, die einzige Verfassung in Europa, die das noch festhält. Die griechische. Ganz nebenbei. Aber für Israel eben wichtig. Es kommt vom Thron Gottes. Und dieser Lobpreis gliedert es. Man sieht es schon, ich habe das so mal markiert, immer endet ein Abschnitt mit einem Lobpreis. Und das kann man auch sagen, es ist wie eine Art Gottesdienstablauf. Er geht vom Wesen selbst hervor, weil Gott Wahrheit ist. Der erste Lobgesang, die erste Lobpreisung ist von den himmlischen Gestalten um und an dem Thron selbst. Und auch dieses hallt eben bis zu uns hinüber. Es hat seinen Platz gefunden, natürlich. Wie soll es anders sein? Nicht als historische Urkunde des alten Tempelkultes, sondern eben als Wahrheit bis hinein in die Gegenwart, in die Gemeinde Gottes. Das Heilig, das Sanctus, ist nicht nur ein Kerntext des Neuen Testamentes und der frühen Gemeinde im Gottesdienst, sondern es ist vermutlich mit den Agnus Dei dann zusammen das am meisten vertonteste musikalische Stück auf der Welt überhaupt. Also ich weiß nicht, wie viele unzählige Arten und Weisen es gibt, das Heilig und das Agnus Dei zu singen. Von Anfang an. Das ist eines der gewaltigsten Lobpreisungen. Sanctus, Herzstück des Gottesdienstes, quasi. Es hat eigentlich zwei Herzstücke, bis wie Ellipsen für mich, aber das ist eins. Lobpreis in den Israel einschenkt, das Geschenk des Gottesdienstes an sein Volk. Hier ist die Quelle des Trostes, hier ist die Quelle allen Lebens, aller Liebe, aller Macht. Und darauf kann Israel immer wieder zurück, wenn es in äußerster Bedrängnis war. Gott ist eben ein Psalm. Gott ist ein Psalm. Gott ist mein Lied. Was heißt das denn? Das heißt, das ist die Wahrheit. Er ist gegenwärtig. Wenn das erschallt, ist es gleichsam die Gegenwart Gottes, die in meine Wirklichkeit hinein geholt wird, die mir verfügbar, in die sich Gott hineingelegt hat. Und darum auch meine Burg. Wie auch immer die äußeren Umstände sind und was auch immer gegen mich spricht, gegen Gott, ich stimme ein in das, was die Wahrheit ist, was mehr zählt, was gewichtiger ist als die momentane Wahrheit und Situation. Die Wahrheit ist die Heiligkeit Gottes. Auf dieses eine konnte sich der Islam oder Mohammed mit den Stämmen noch bei den Arabern einigen. Allahu Akbar. Dieser Satz ist super. Der Nachsatz macht ihn bloß wieder zunichte. Aber das stimmt. Allahu Akbar stimmt tatsächlich. Gott ist groß. Auf Arabisch. Und meint die Heiligkeit Gottes. Und proklamiert Gottes Möglichkeiten entgegen allen menschlichen Plänen. Das meint es auch im Islam. Nur dort mit einer bestimmten Richtung. Mohammed, das ist die Ideologie, die dann göttlich legitimiert wird. Also dann sich abkehrt von dem Wesen. Aber an und für sich, das ist der Kernsatz. Das ist der Kernsatz. Gott ist tatsächlich groß. Wer würde aber das verneinen? Die Wahrheit ist, sie kommt auf uns zu, sie will eben uns durchdringen und verändern. Und das hat Mohammed leider nicht mitgemacht. Sie hat ihn nicht durchdrungen und verändert, sondern er hat die Wahrheit ein ganz anderes. Also er hat die Wahrheit in dieser Weise menschlich überfremdet und geprägt. Er will durchdringen. Der Tempel will das alltägliche Leben durchdringen. Israel soll geprägt sein von diesem, von dieser Wirklichkeit, vom Tempel. Was Israel macht, ist dann, dass sie den Tempel prägen wollen. Also sie wollen dem Tempel ein Gepräge aufdrücken. Israel will den Tempel selbst bestimmen. Also sie wollen den Tempel prägen. Der Tempel will aber sie prägen. Wir wollen die Kirche prägen. Ne, die Kirche will uns prägen. Ich will es mal so sagen, ja. Wir wollen den Gottesdienst machen. Nee, der Gottesdienst will uns neu machen. Wir wollen uns einbringen. Nee, Gott will sich einbringen, um zu verändern. Das ist eine ganz andere Richtung. Also es geht nicht darum, unten anzusetzen. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Sondern die Wahrheit ist, Gott macht etwas, er schenkt etwas, darin du dich bergen kannst. Deine Burg, dein Fels. Der Glaube findet in der Bibel lauter Trost und Evangelium, egal was er aufschlägt. Der Unglaube findet immer nur lauter Selbstbezogenheit, Gesetz und Rute. Der findet die Bibel also ganz schrecklich. Das ist ganz entscheidend. Glaube setzt, also das Verstehen setzt Glauben voraus. Wie Gottfried Rüger auch sagte, das Verstehen setzt den Geist Gottes voraus. Ohne den Geist Gottes kannst du nichts verstehen. Es bleibt dir maximal Rute, Gesetz oder wie Nietzsche sagt, äußerst schlimme Rede. Darf nicht den Gottesdienst teilnehmen. Anders, der Glaube kennt und hört die Stimme des Lammes. Der Gottlose aber hört nur den Löwen brüllen und flieht. Der Glaube schlägt die Bibel auf und sagt, oh, danke Herr, du bist gut. Was für eine Liebe. Du hast mich dennoch nicht vergessen. Da ist dennoch was für mich. Und der Unglaube hat schon Angst, das Ding aufzuschlagen. Oder er muss mit aller Gewalt versuchen, den Löwe das Maul zu zeigen. Es gelingt ein bisschen manchmal, manchmal eben nicht. Oder eben ihn zu bändigen. Der Altbischof Bohl hat mal ein paar Worte gesagt, wie man sich die Bibel sozusagen vom Leibe halten kann. Das waren ganz treffende Worte. In uns liegt kein Trost. Wir sind, wie Israel, auch angewiesen, dass er direkt konkret auf uns zukommt. Und der Trost, der auf uns zukommt, wie tröstet ist Gott sein Volk, ist durch die Gabe des Gottesdienstes und dass sie erkennen, was die Wahrheit ist. Interessant ist jetzt die Begegnung, die Bewegung, die jetzt in Gang kommt. Die 24 Ältesten fallen nieder, legen ihre Kronen ab und beten an. 24 Ältesten, es ist klar das Symbol, Israel und die Apostel natürlich auch. Also Israel und die Jünger. Sie fangen an aufzunehmen, was vom Thron Gottes kommt. Kein Prophet, kein Apostel redet aus sich selbst. Sie reden alle nur das, was sie gehört haben, was ihnen anvertraut ist, was ihnen geschenkt ist. Und sie nehmen das auf. Sie geben Gott die Ehre, Gott allein. Das heißt also, die Ältesten vollziehen hier in gewisser Weise das, was die Alten gesagt haben, die Proskynese. Also das ist ein Begriff, den wir nur am Griechischen kennen, weil wir den heute nicht mehr gebrauchen. Das heißt, die legen es die Länge lang hin. Also wir sehen das vielleicht noch bei arabischen Herrscherhäusern, dass wenn der Vater kommt, die Kinder und die Frau sozusagen sich hinlegen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also für die Griechen und die Römer war das die angemessene Geste, um einen Herrscher, der in Wahrheit Herrscher ist und die Verantwortung für alles trägt, um ihm zu begegnen. Also im politisch-öffentlichen Raum der Antike war das verbunden eben mit dem Kyrie-Ruf. Der Kyrie-Ruf ist nicht primär ein sozusagen christliches Rufen, sondern im politisch-öffentlichen Raum ein Huldigungsruf. Im Biblischen nimmt das natürlich, Herr, erbarme dich, auch der Blinde und der Lahme natürlich das auf. Nicht? Aber im Wesentlichen so begegnet auch der gläubige Mensch Jesus Christus. Die Sünderin begegnet Jesus so. Und viele, die das verstanden haben, auch der Hauptmann von Kapernaum, der sagt, also ich bin es überhaupt nicht wert, dass ich mich sozusagen noch überhaupt in deine Nähe begebe. Und da sagt Jesus also, gut ab, das ist Glaube. Das sind die, sie sozusagen durch den Geist Gottes schon geführt sind. Eine völlige Kyrie ist die völlige Unterwerfung und Akzeptanz dessen, der die Macht in Wirklichkeit hat und dem der Ruhm auch gebührt. Warum gebührt ihm der Ruhm? Ja, der Huldigungsruf, darum, du bist würdig, ne, das steckt dahinter, Kyrie, das heißt, du bist würdig. Da steckt nämlich gleichzeitig der Ruf nach der ganzen eigenen Bedürftigkeit und Zuflucht. Hier ist einer, bei dem ich Zuflucht nehmen kann, weil der vermag mich auch zu schützen. Und der vermag wirklich alles Persönliche und auch Weltliche zu wenden. Darum haben die Herrscher ja auch gesagt, also es gibt ein Evangelium, eine gute Nachricht, ich bin König. Die gute Nachricht ist, dass ich König bin, jetzt wird alles besser. Darum bin ich es wert und ist es natürlich eher würdig, ne? Dass man ihm huldigt. Das ist ganz klar, auch für die Ägypter. Wenn das nämlich von Gott kommt, dann ist das wie einer, der aus Gottes Gnade natürlich, das ist der Stellvertreter Gottes. War auch bis hinein in die Kaiser, ins Heilige Römische Reich der Fall, dass man den Kaiser und natürlich auch den dann später den Papst, aber vor allen Dingen den Kaiser, in dieser Weise Verehrung erwies. Also dahinter steckt dieses Du bist würdig, weil sie Zuflucht nehmen können. Weil hier hat einer eine wirklich gute Nachricht für mich. Und diese Gesten drücken es natürlich auch aus. Also dieser Mitvollzug hier, ist es natürlich klar, wem das die Gemeinde weiß natürlich. Niemand von den Menschen kann das. Niemand von den Menschen ist in dieser Weise würdig, eine solche Huldigung entgegenzunehmen. Dieses Bekenntnis hat den frühen Christen das Leben gekostet. Weil sie waren nicht bereit, diese Huldigung dem Kaiser mehr darzubringen. Also in dieser Weise waren sie nicht mehr bereit. Aber der Preis war hoch. Sehr hoch. Und was ist das natürlich ein Zeugnis, das wissen wir ja selber, wenn Gottesdienst bis in die Gesten hinein mitvollzogen wird. Also Gesten sind nicht ganz unentscheidend. Ich bin jedes Mal, wenn ich Sonntag mal Zeit habe und ich komme so zeitig vom Gottesdienst und ich gucke dann auf in Kölner Dom, ne, wie die das machen. Ne? Das ist schon toll, ne? Wie die sonntags da im Kölner Dom so bis in die Gesten hinein die Herrlichkeit Gottes versuchen sie dem gerecht zu werden im äußeren gottesdienstlichen Vollzug. Nicht als Gesetz oder so, sondern dem gerecht zu werden, um was geht es hier? Und hier sind wir genau angekommen bei der Eingangsliturgie, das sehen wir nämlich bei zum Beispiel Straßburger Gloria und das ist die Eingangsliturgie des Gottesdienstes. Kyrie, Gloria. Daraus kommen unsere gottesdienstlichen Texte. Hier wird die Wahrheit Gottes zur Liturgie. Jetzt kommt die Szene mit dem Buch. Darüber hat Christoph Richter uns schon viel erzählt. Er hat selbst dazu auch eine Auslegung gemacht zur Offenbarung. Darum kann ich mir das ein bisschen sparen. Ich will dem nur noch etwas sozusagen Vertiefendes hinzuführen. Also wer da will, möge Christoph Richters Ausführung hier an dieser Stelle weiterlesen. Innen und außen beschrieben und versiegelt. Und wir wissen, als die Siegel dann gebrochen werden, wird etwas in Gang gesetzt in dieser Welt. Von dem ich glaube, dass wir bestimmt schon mittendrin sind. In der Deutlichkeit der Sachen wird es vielleicht noch deutlicher. Die nachfolgenden Kapitel zeigen das. Das Buch, was hier ist, das ist Ausdruck von dem, was der große Hamann, ein Freund von Kant, mal mit dem Buch der Natur beschrieben hat. Damit meine ich all die Dinge in der Welt, die einfach nicht zu begreifen sind. Also dazu gehört auch eben die Wendung persönlichen Schicksals und sowas. Gerade vor kurzem, junges Ehepaar heiratet, sie fahren auf Hochzeitsreise, sie können noch nicht mal die Koffer auspacken. Ja? Da wird er so schwer krank, ihm geht es gerade übel, ganz übel, muss ins Krankenhaus, wird nach Dresden wieder ausgeflogen und stirbt in Dresden. Sie waren 9 Tage verheiratet, er ist 24 Jahre alt, ganz schwere Form von Leukämie. Das ist nicht zu fassen, so etwas. Das begreifst du nicht. Oder das, was mit den Kindern geschieht in Syrien gerade und nicht nur da. Was in dieser Welt an irrationaler Grausamkeit passiert. Also bis dahin jetzt nicht, dass man das Blut der Christen verkauft in Saudi-Arabien. Damit sich reine Saudis die Hände darin waschen können. Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu begreifen, diese Irrationalität des Bösen in dieser Welt. Auch Nahrungsketten sind in ihrer Grausamkeit, das ist äußerst brutal. Die Natur an sich hat eine ganz hässliche Seite, diese Schöpfung, durch ihre Gebrochenheit. Und auch die Dinge, die in der Welt sind, also die Fragen, das Seufzen der Kreatur, die Geheimnisse des Lebens, was ist das Leben? Was ist, woher, wohin, wozu, warum? Die Geschichte des Unheils, warum das so passieren sollte und musste, ist einfach nicht zu fassen. Das ist versiegelt und verrammelt, da kommst du nicht ran. Es ist innen und außen beschrieben. Also eine innere Geschichte, niemand kann sozusagen die Natur und die Geschichte quasi entfalten. Wir wissen nicht, warum ist die Gravitation, wie sie ist? Warum ist es so? Wie kommt es zustande? Wir können auch die Geschichte nicht entfalten, weil wir leben ja auch nur in einer bestimmten Geschichte. Also unser Leben wäre nur 70 Jahre. Um Geschichte wirklich begreifen zu können, müssten wir durch die Zeit reisen können. Bei uns gibt es dann wieder Gute und Böse. Aber was wissen wir? Warum sind sie denn so? Nicht? Alles wieder gedeutet, nicht? War es so? Ist es so? Wem glauben wir? Wir können die Geschichte nicht begreifen und wir können sie gar nicht verändern. Wir können sie nicht nachträglich verändern. Wir können nichts. Es verriegelt und verrammelt. Der Zug ist eben raus und die Ereignisse oder wie man sagt, also das, was man, wo die Umkehr möglich ist, der Punkt der Umkehr ist immer nicht mehr möglich. Wir sind auch Teil der Natur selbst. Wir können ja selbst nicht mal sagen, wer wir sind. Wir sind uns selbst, wie Pascal sagt, das größte Rätsel. Die Frage nach Gott ist schon schwer. Die Frage nach dem Menschen ist noch schwerer. Manch einer wird ein Leben lang damit nicht fertig. Weil sich die Frage nach dem Menschen ja nur löst aus der Frage nach Gott. Niemand von den Menschen wird fertig mit sich selbst, mit dieser Welt. Und darum weint Johannes sehr. Und das ist dieses Buch, wo er sagt, also so wie es ist, so wie es ist, ist es brutal. Die Wirklichkeit, die wir sozusagen, wir hatten die Wirklichkeit Gottes, das war das Erste, aber die Wirklichkeit, aus der ich komme, die uns betrifft, wo die Leute zersägt, gemartert, in siedendes Öl getaucht, gerädert und die Römer und die Zeit damals kannte ja auch keine Zimperlichkeiten, es hat sich ja auch nie was geändert. Das ist nicht auszuhalten, bloß gut, dass wir nicht alles wissen. Wenn wir es wüssten, wir müssten wochenlang heulen, bis wir nicht mehr können. Ja, bis wir in die Depression kommen und sagen, also es gibt keine Hoffnung mehr für diese Welt. Wir haben nicht nur kein Konzept. Wir müssen als Selbstschutz sogar uns die Augen zuhalten vor diesem. Geschweige denn, dass wir dieses Buch nehmen könnten und sagen wir mal aufrollen könnten und so sagen, jetzt, was kostet die Welt? Jetzt lösen wir das mal, jetzt setzen wir mal was in Gang, dass die Geschichte mal einen richtigen Weg geht. Nein, das können wir eben nicht. Christoph Richter hat es an anderer Stelle schon mal deutlich nochmal gemacht, ne? Das persönliche Schicksal. Aber da kann man bei ihm nochmal nachlesen. Aber das ist, wir werden damit nicht fertig. Und es ist die Frage, darum verbunden ist die Frage mit der Allmacht Gottes, wie geht das zusammen? Eine Allmacht Gottes, die mit unserer Sünde und dem Unheil fertig wird, ja, die es mit dem Tod aufnehmen kann. Wie ist diese Welt zu deuten und eben zu erklären? Und wer kann ihr einen Sinn geben? Hat es überhaupt noch einen Sinn? Oder müssen wir ihn selbst geben? Also die Gebrochenheit, auch des Menschen, die göttliche Hoheit, diese brennenden Fragen unserer Tage und so weiter und so fort. Diese Geschichte, und das ist jetzt das Tolle, die einzige Geschichte, die nicht zum Ende kommt, und in einer Katastrophe endet, ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das bekommt Johannes gesagt. Die einzige Geschichte, die nicht zu Ende geht, ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und diese Geschichte liegt an der Fleischwerdung des Gottessohnes. Also das hat eine Ursache, warum die Geschichte Gottes mit den Menschen nicht zu Ende geht. Weil er nämlich Mensch geworden ist. Gott hat sich auf die Menschlichkeit festgelegt. Das ist eine Aussage, die vorher so noch niemals, das ist neu, das ist das neue Lied. Gott ist Mensch geworden. Er nimmt menschliche Gestalt an, aus dem Stamme Juda und als Nachkomme Davids wendet Gott sein Inneres nach außen. Er wird Teil der unerlösten Welt. Ja, mehr noch, er wird zur Sünde selbst gemacht und geschlachtet. Morgen ist Yom Kippur, Vorabend von Yom Kippur, ne? Vierter Blutmond. Doch sein Blut hat mehr Gewicht als die Sünde, weil sein Blut ist göttliches Leben. Blut ist Leben. Das Blut des Lammes heilt alle meine Gebrechen, weil das Blut göttliches Leben enthält und wird mit dem und dieses Blut wird dem Tod zum Gift und dem Teufel zur Fessel und den Menschen aus allen Stämmen und Sprachen zum Rettungsmittel und zur Freiheit. Jetzt kannst du aufhören zu weinen. Ne? Johannes erblickt, wie Gott wirklich ist. So kennt er ihn ja auch. So hat er ihn ja schon immer erlebt. Aber das wird ihm jetzt nochmal so richtig deutlich. Weine nicht, es hat überwunden. Weil, sagt er, weil er sein Leben hingab. Er erblickt das in Jesus und das, was mit Jesus geschehen ist. Er versteht, was mit dem Gottesdienst Israel geschenkt ist. Er erblickt die Innenseite Gottes, die kannte Mose. Natürlich kannte Mose diese Innenseite. Und auch Abraham kannte sie. Die Propheten haben sie geschaut und zuletzt der Apostel erfahren im Sohn. Es ist ein berührender Moment. Gott ist Jesus. Also wenn man das erkennt, Gott sei Dank ist Gott Jesus. Also für mich ist es immer wunderbar, wenn im Christologiekurs der Klasse 11, der ist immer April, Mai, bin ich da an der Stelle, wenn wir bei Trinität sind und sie erkennen, aha, Jesus ist also Gott. Ne? Er musste 11 Jahre in die Schule gehen. Aber immerhin. Die ganzen Streitigkeiten der frühen Kirche, ne? Wenn das denen mal aufgeht und sagt, ach so, bisher habe ich immer gedacht, ne, das ist irgend so ein Erlöser oder irgend so, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sie sagen, ich soll mich immer zu Jesus wenden, aber was heißt denn das? Aber wirklich heißt es eigentlich zu erkennen, hey, das ist Gott. Er, und das ist das Zweite, ist für uns. Er ist der Allmächtige, 7 Hörner, nicht? Der Allwissende, 7 Augen. Er ist der Herr der Geschichte, der kann deine Geschichte verändern. Israel hat das schon immer gewusst, dass aber Gott einmal selbst die Bibel so wörtlich nimmt, ja, das hat Israel nicht für möglich gehalten. Israel kannte das. Hast du schon mal gelesen vom Passa? Das sind Juden, ja klar, ich kenne nicht Passa. Ne? Hast du schon mal gelesen von Yom Kippur? Ja, klar, kenne ich alles, wieso, was man da machen muss. Ne? Klar, feiern wir gleich. Ne? Ich stelle mir vor, Gott nimmt das wörtlich und macht das selber an sich. Was? Nein. Das macht der Priester. Nein, das macht man. Nein, die Juden sind außer sich. Ja? Red mal so mit einem Juden. Das ist also unglaublich, was die denken. So wörtlich nimmst du die Bibel? Ich sage, ja, so wörtlich hat Gott sie genommen. Er hat das selber gemacht mit dem Passalam. Ne? Und der kleine Junge, der weiß, ne, Passa, also der frühere Israeli wusste das noch, was das bedeutet. So ein Schäfchen, 1 Jahr lang zu Hause. Mit denen kannst du spielen, es darf mit dir im Bett schlafen, die Tür. Das darf alles. Es darf sogar aufs Sofa kacken. Und die Mutter macht es weg und schimpft nicht. Ja, aber nach einem Jahr, das brauchst du nicht anbinden, das läuft mit dir mit zum Tempel. Das läuft dem Junge hinterher. Und wenn es sich niederlegt und nicht mehr kann, und Schärfe legen sich dann nieder, wenn sie nicht mehr können, dann trägt es der Junge eben. So, und dann steht er mit seinem Schaf vor dem Priester. Und dann heißt es, du oder es. Da bleibt kein Auge trocken. Passa ist, das ist tiefe Didaktik Gottes mit den Kindern und mit Israel. Jedes Jahr das Gleiche. Also das ging nach. Und das nimmt Gott wörtlich und bezieht es auf sich. Israel hat das immer gewusst, aber zugetraut hat es ihm nicht. Und darum können sie ein neues Lied anstimmen, und das ist eben nicht mehr die alte Leier der menschlichen Sorgen, der Verzagtheit, dort wo ich am Anfang eben angestimmt habe, das Lied der Probleme, der Depression dieser Welt oder das Lied des Selbstruhms und der Überheblichkeit, nicht? Ohne Gott in Sonnenschein oder wir selbst wollen das Erdenreich besitzen, Nietzsche. Es ist das Agnus Dei. Das neue Lied ist Agnus Dei. Dieses Lied wird hinausgetragen, es setzt sich fort bis an die Enden der Erde, bis zum letzten Winkel der Schöpfung. Alle müssen erkennen, die Machtfrage ist schlechterdings gelöst. Christoph Richter hat es immer klassisch formuliert. Dass Jesus siegt, ist eben ausgemacht, oder Christoph Blumhardt so, ne? Wir sind mitgeführt in diesem Volk Gottes im Triumph, im Siegeszug des Lammes, durch diese zugesagte Gegenwart, die wir im Gottesdienst tatsächlich, die uns dort einfach geschenkt ist. Das ist der Trost Israels, das ist auch unserer. Jetzt mache ich Schluss an der Stelle. Danke. Du wirst uns miteinander beten und dann können wir nochmal in die Wochen gehen. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass du in solcher Weise uns gnädig bist, uns begegnest und annimmst und in unbegreiflicher Weise das Schicksal sogar dieser ganzen Welt trefflich hinausführen kannst. Du hast den Tod vergiftet, den Teufel gebunden und uns befreit. Wir sagen dir dafür Lob und Preis und bitten dich auch, komm und segne uns an diesem Tag, auch unseren Austausch jetzt. Amen.